Ich finde es ja total spannend. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche hier auch im Gottesdienst war. Da habe ich ja in meiner Predigt erzählt von einer zahlenmäßig kleinen Studentenfreizeit, die für mich auch einfach für meinen Weg mit Jesus sehr, oh vielen Dank, einfach für mich auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich finde es irgendwie super spannend, dass es heute irgendwie unabgesprochen zwei Leute hier sind, die bei dieser kleinen Studentenfreizeit auch mit dabei waren, Arvid und Ingrid. Ich glaube, wir haben uns seitdem auch nicht mehr gesehen, ne? Das ist mittlerweile irgendwie 15 Jahre her oder so. Also finde ich jetzt irgendwie spannend, ne? Ich habe so, glaube ich, zum ersten Mal hier in der Gemeinde von der Freizeit erzählt und eine Woche später schlagt ihr hier auf. Ja, schön, dass ihr da seid. Genau. Ja, apropos Gäste, wir hatten ja, einige von euch wissen das, wir hatten von Donnerstag bis Samstag hier in unseren Gemeinderäumen das sogenannte Staff Meeting. Das ist so einmal im Jahr ein Treffen so von Leuten, die innerhalb der deutschsprachigen Vineyard-Bewegung Verantwortung haben. Also sprich natürlich das Leitungsteam von Vineyard Dach, aber eben auch die Netzwerkleiter, die Community-Leiter, Leute, die übergemeindliche Arbeitsbereiche leiten. Wir waren so ungefähr 40 Leute hier und da eben dann die drei Tage zusammen, haben über das Zukunftsbild gesprochen. Wir haben uns Gedanken gemacht, wenn wir über Vineyard-Bewegung 2030 nachdenken, was legt Gott uns da für Träume aufs Herz. Wir haben gesprochen über einen Generationswechsel, der so in den nächsten 2 bis 3 Jahren auch im Leitungsteam von Vineyard Dach so peu à peu sich vollziehen wird. Und wir hatten natürlich auch gute Gemeinschaft, Austausch. War eine richtig gute Zeit, eine richtig volle Zeit. Und insofern habe ich mir das einfach mal erlaubt, für heute auch nochmal ein Predigtthema auszusuchen. Da habe ich vor 3 Jahren schon mal drüber gepredigt. Ich habe es aber natürlich nicht irgendwie völlig beliebig ausgesucht, sondern ich glaube, das ist ein Thema, das für uns als Gemeinde auch in dem Jahr, das vor uns liegt, sehr relevant sein wird. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es 2020 von Gott her dran ist, dass wir als Gemeinde uns auch nochmal mit diesem ganzen Out-Bereich beschäftigen, wie wir das in der Vineyard nennen. Also da geht es ja am Ende darum, wie können wir für Menschen ein Segen werden, nicht nur für die, die zur Gemeinde gehören, sondern auch für die, die nicht zur Gemeinde, noch nicht vielleicht zur Gemeinde gehören, die Jesus vielleicht auch noch gar nicht kennen. Und das bedeutet Segen sein zum einen. Wie können sie Jesus kennenlernen? Das bedeutet aber auch, wie können wir sonst einfach so Kanäle sein für diese Liebe Gottes? Und so ein paar Sachen haben wir auch schon in unserem Jahreskalender als Gemeinde, zum Beispiel die Spielstraße hier bei dem Stadtteilfest St. Pieschen, habe ich schon ein bisschen was darüber erzählt. Wir wollen im Sommerhalbjahr wieder regelmäßig Hören vom Himmel machen an einem öffentlichen Ort in Dresden. Wir haben Open-Air-Gottesdienste, wir werden den Kindersachen-Bazar haben, also da gab es jetzt noch mal einige Feedbacks und es steht fest, wir werden den machen, also da freue ich mich sehr drüber. Auch das ist einfach eine Art und Weise zu sagen, wir wollen nicht nur Gemeinde sein für uns hier in unseren eigenen 4 Wänden, sondern wir wollen einfach auch gucken, wo können wir ja einfach in Kontakt kommen mit Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören und möglicherweise ja noch nicht zur Gemeinde gehören. Diese ganze Out-Geschichte, wie wir das nennen, das wird 2020 mit Sicherheit nicht das einzige Thema sein, das uns bewegt, aber es soll schon bewusst ein Thema sein. Und da möchte ich gern so einen Punkt aus unserer Gemeindevision vorlesen, den wir da mal formuliert haben. Dort steht, wir haben Sehnsucht nach einer Gemeinde, die das Evangelium weiterträgt, die der Stadt und ihren Einwohnern dient und leicht für Menschen zugänglich ist, die keinen Glaubenshintergrund haben. Wenn du wissen willst, wie unsere ganze Vision lautet, kannst du zum Beispiel auf die Homepage gehen. Da gibt es eine Rubrik, die ist so überschrieben mit über uns. Und da kannst du also die gesamte Vision nachlesen. Und das war so ein Punkt aus dieser Vision. Und ich möchte da gerne eine Formulierung rausgreifen aus diesem Punkt, den ich vorgelesen habe. Wir haben dort gesagt, wir wollen das Evangelium weitertragen. Und jetzt ist so mein Empfinden, dass in manchen christlichen Kreisen immer mal wieder so ein, ja, wie kann ich das formulieren, ohne dass es jetzt irgendwie wertend drüber kommt. Ich finde, irgendwie ein etwas enges Verständnis da ist, was Evangelium eigentlich bedeutet. Also was das Neue Testament auch meint mit diesem Stichwort Evangelium. Was ist diese gute Botschaft, um die es geht? Das bedeutet ja das Wort Evangelium wörtlich übersetzt. Es ist die gute Botschaft. Aber was ist das eigentlich? Und darüber möchte ich mir heute Gedanken machen. Was ist dieser Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, dieses Große und Attraktive, von dem Jesus sagt, geht raus in alle Welt und erzählt den Menschen von dieser guten Botschaft. Und eine ganz klassische Antwort auf die Frage, was denn diese gute Botschaft ist, gerade auch in evangelikalen Kreisen, dreht sich so um dieses Thema persönliche Erlösung und Beziehung zu Gott. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten vier geistlichen Gesetze. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Da hat sich mal ein Amerikaner, Bill Bright hieß der, das ist sozusagen auch der Gründervater von Campus für Christus, mal Gedanken gemacht und gesagt, wie kann ich Menschen helfen, über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und dann hat er so einen kleinen, ja, ich nenne es mal einen Gesprächsleitfaden formuliert, wo er gesagt hat, damit kannst du Menschen sozusagen in ganz kurzer Weise, in ganz einfacher Weise erklären, worum es eigentlich wirklich geht. Und das sind diese vier geistlichen Gesetze. Und jetzt, das sieht folgendermaßen aus. Das erste, ich gebe es mal mit meinen eigenen Worten wieder, das erste geistliche Gesetz besagt, Gott hat dich geschaffen. Er liebt dich. Und er wünscht sich, mit dir in Beziehung zu leben. Das zweite geistliche Gesetz ist, Sünde zerstört diese Gemeinschaft mit Gott. Wer in Sünde lebt, kann eigentlich aus seinem eigenen Vermögen raus nicht mehr in Beziehung zu Gott treten. Das dritte geistliche Gesetz besagt, der einzige Ausweg aus dieser Trennung ist Jesus und sein Opfer am Kreuz. Und dadurch kann diese Trennung überwunden werden und Beziehung zum Vater im Himmel ist möglich. Und das vierte geistliche Gesetz besagt, man muss sozusagen dieses Opfer von Jesus persönlich annehmen, damit man tatsächlich in diese Beziehung zum Vater und in diese Beziehung zum Jesus tritt. Du musst Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen. Das sind also diese vier geistlichen Gesetze. Und eben, wie gesagt, gerade in evangelikalen Kreisen ist das so, ja, sage ich mal, die klassische Antwort, worin das Evangelium eigentlich besteht. Und jetzt beschreiben diese vier geistlichen Gesetze wirklich ganz tiefe, ganz zentrale Wahrheiten im Heilsplan Gottes. Und diese Wahrheiten sind einfach wirklich richtig gute Nachrichten. Ich meine, hey, der Schöpfer des Universums möchte dich als sein geliebtes Kind annehmen. Ich meine, wenn das keine gute Nachricht ist, dann weiß ich nicht, was sonst eine gute Nachricht sein soll. Aber wenn so unser Verständnis vom Evangelium ist, dass wir sagen, das ist das Evangelium, darum dreht sich das Ganze, dann empfinde ich so, dass sich dadurch so zwei Herausforderungen auftun, so nenne ich es mal. Die erste Herausforderung, die ich da sehe, die ist überhaupt gar nicht theologischer Art, sondern das ist eine rein praktische Herausforderung. Wenn wir das Thema Sünde und Erlösung zum Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums machen, also wir sagen, darum geht es eigentlich im Evangelium. Das geht darum, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle Erlösung brauchen, dass wir alle Erlösung finden können. Wenn wir sagen, das ist das Evangelium, dann haben wir eine Botschaft, die für die meisten Menschen heutzutage weder relevant noch nachvollziehbar ist. Denn wenn wir mal ehrlich sind, die allermeisten Menschen, die keinen Glaubenshintergrund haben, die denken einfach nicht in den Kategorien von Sünde, von Erlösung, von irgendwie, ja, wofür muss ich mich jetzt entscheiden, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott haben kann. Und wenn wir also das als sozusagen einzigen Ansatz haben, wenn das unsere sozusagen einzige Botschaft ist, die wir haben, dann müssen wir immer wieder Menschen eigentlich in gewisser Weise zuerst mal dazu überreden, dass sie ein Problem mit Sünde haben, weil nur wenn sie das verstanden haben, können wir ihnen ja das Evangelium als Lösung präsentieren, damit sie Gott finden können. Und ich denke so, das ist kein Wunder, dass solche Gespräche immer wieder echt ein bisschen krampfig und anstrengend werden. Und versteht mich an der Stelle richtig. Ich sage es überhaupt gar nicht, dass wir Menschen keine Sünder sind. Ich sage nicht, dass wir keine Erlösung brauchen. Das ist überhaupt nicht meine Aussage. Das ist definitiv alles wahr. Meine Aussage ist, dass wir auf die Art, wenn es unser einziger Ansatz ist, einen großen Teil von Menschen gar nicht sozusagen zum Zuhören bringen, weil wir beantworten Fragen, die diese Menschen überhaupt nicht stellen. Das ist die erste Herausforderung, die ich sehe. Die zweite Herausforderung ist grundsätzlicher und größer, weil sie auch eher theologischer Art ist. Wenn wir das Evangelium sozusagen nur auf dieses Thema Erlösung und persönliche Beziehung zu Gott reduzieren, dann ist das eigentlich ein unvollständiges Bild von dem, was das Neue Testament unter Evangelium versteht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element davon, aber es ist unvollständig. Und ich denke, dieses unvollständige Bild hat dann auch gewisse Folgen für die Art und Weise, wie man unter Umständen seine Nachfolge zu Jesus gestaltet. Wenn wir sagen, eigentlich geht es nur um diese persönliche Beziehung zu Jesus, also was heißt nur, aber wenn wir sagen, das ist das Ding, worum es geht, dann kann es schnell mal passieren, dass diese Jesus-Nachfolge was ziemlich ich-bezogenes wird. Weil am Ende, ich meine, hey, es geht doch um meine Beziehung zu Gott, es geht um meine Erlösung, geht um meine Erfüllung, mein Herzenszustand, es geht um, ich formuliere es mal boshaft, dass ich gut in den Himmel komme. Und da ist man schnell an dem Punkt, dass eigentlich so die Messlatte wird, ja, was habe ich davon? Also wenn es um mich geht, ist doch das Kriterium, was bringt mir das, was ich da tue? Was habe ich davon, in die Gemeinde zu gehen? Was habe ich davon, anderen von Jesus zu erzählen? Und wenn ich nichts davon habe, ist das nicht schon wirklich mit einem Bein in der Gesetzlichkeit? Also vielleicht sollte man doch besser dann sagen, das überlassen wir denen, die da eine große Leidenschaft haben, aber mich geht es nichts an, weil ich habe ja nichts davon. Und diese Frage, was habe ich davon, das ist so eine, die so im Zusammenhang mit Jesus-Nachfolge treibt die immer so ein bisschen meinen Blutdruck hoch, sage ich ganz ehrlich. Weil wenn es uns darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, dann müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass diese Frage, was habe ich davon, mit Sicherheit die letzte ist, die Jesus in irgendeiner Form umgetrieben hat, bei egal, was er getan hat. Er selber hatte nichts von all dem, was er getan hat. Er hatte davon, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und das heißt nicht, dass wir alle jetzt irgendwie sozusagen, also wenn du nicht irgendwie schrecklich stirbst und nicht opferst, hast du alles falsch gemacht, das ist nicht der Punkt. Aber nur zu sagen, das Kriterium ist, was habe ich davon, das geht eben auch an dem vorbei, was Jesus Nachfolge bedeutet. Und da sehe ich halt eine gewisse Gefahr, wenn wir sagen, eigentlich geht es im Evangelium nur in Anführungszeichen um meine persönliche Beziehung zu Gott. Eine andere Sache, die für mich da auch hinten runterfällt, wenn man so dieses Thema Sünde, Erlösung, persönliche Beziehung sozusagen als einziges Thema des Evangeliums sieht, ist, dass auch einfach hinten runterfällt oder hinten runterfallen kann, was eigentlich das Herz Gottes für unser Hier und Heute ist. Weil es geht im Evangelium eben nicht nur darum, was dann irgendwann passiert, wenn wir gestorben sind oder wenn Jesus wiederkommt, je nachdem, was zuerst passiert, sondern die Frage ist ja, hat Gott auch eine Sicht für unser Hier und Heute in all dieser Unvollkommenheit, in diesem Zerbruch dieser Welt, aber hat da Gott irgendein Anliegen? Oder sind so diese ganzen Sachen wie soziale Gerechtigkeit, das Thema Umwelt, die Frage, wie soll eigentlich unsere Gesellschaft aussehen, ist das eigentlich geistlich zweitrangig, ist das wurscht? Und ich kann mich an viele Diskussionen erinnern, auch mit anderen Jesus-Nachfolgern, auch mit sehr hingegebenen Jesus-Nachfolgern. Ich verurteile die gar nicht, also hört mich nicht falsch. Aber das sind so Diskussionen dann so nach dem Motto, ja, das ist schon gut, wenn sich jemand um die dritte Welt kümmert, aber was nützt es denn den Afrikanern, wenn sie genug zu essen haben, wenn sie dann hinterher doch zur Hölle fahren? Was nützt es denn, dass wir uns irgendwie um die Umwelt kümmern, wenn wir doch eh wissen, dass am Ende es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, wenn Jesus wiederkommt. Also es ist schon alles recht mit dem Umweltschutz, aber eigentlich geht es doch um andere Sachen. Und wenn ihr so in verschiedenen christlichen Kreisen unterwegs seid, dann wisst ihr, ich überzeichne das gerade nicht, sondern das sind ja einfach Diskussionen, die man da eben auch führt. Und lasst es mich an der Stelle wirklich nochmal betonen, ich weiß, ich habe das schon gesagt, aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr mir nicht falsch hört. Erlösung, persönliche Beziehung, das sind super zentrale Elemente des Evangeliums. Lasst es mich mal vielleicht so vergleichen, ich habe mal in irgendeinem Internetforum so ein Statement gelesen von einem Arzt, das fand ich ganz spannend. Der hat so gesagt, in seiner letzten Vorlesung, die er hatte als Medizinstudent, hat dann der Professor vorne gesagt, ja, Sie haben jetzt ganz viele Sachen gehört, ist auch alles wichtig und was weiß ich, aber eigentlich müssen Sie sich am Ende des Tages nur zwei Dinge merken. Nummer eins, Blut muss zirkulieren. Nummer zwei, Sauerstoff rein, CO2 raus. Wenn das läuft, regelt sich alles andere. Das müssen Sie sich merken. Das fand ich irgendwie ganz witzig und ich finde, es passt hier aber auch ganz gut rein zu diesem Thema, welchen Stellenwert haben Sünde, Vergebung, Erlösung, persönliche Beziehung im Evangelium. Wenn diese Dinge nicht gegeben sind, ist das andere eigentlich wurscht. Wenn einer gestorben ist, dann brauchst du seinen gebrochenen Arm nicht mehr schienen. Und wenn dieses Thema Beziehung zu Gott keine Rolle spielt, sondern einfach nur irgendwie, keine Ahnung, dass es dem halt sonst gut geht, dann ist es nichts Schlechtes, aber dann hat es auch nichts damit zu tun, das Evangelium weiterzutragen. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Aber umgekehrt ist doch Medizin, Gott sei Dank, so viel mehr als Blut muss zirkulieren, Sauerstoff rein, CO2 raus. Und spätestens, wenn du mal mit richtig Zahnschmerzen beim Arzt hinkommst, wirst du dankbar sein, dass Medizin mehr ist als das. Dass der nicht einfach nur zu dir sagt, naja, ich stelle fest, Sie haben einen Puls, Sie atmen, ist so alles gut, haben Sie einen schönen Tag. Und genauso empfinde ich das beim Evangelium auch. Das ist so viel mehr. Gott hat so viel größeres Anliegen als nur, wie gesagt, ich stolper immer über dieses Wort nur, als in persönliche Beziehungen zu uns Menschen zu treten. Und mir hilft dort immer, mich mal damit zu beschäftigen, wo dieses Wort Evangelium, das dort im Neuen Testament steht, eigentlich herkommt. Ich meine, ja, heißt frohe Botschaft, habe ich schon gesagt, haben wir wahrscheinlich auch schon alle gewusst. Aber so von seiner Wortgeschichte her ist es ein Wort, das eigentlich schon vorher gut bekannt war in der römischen Antike. Dieses Wort Evangelium ist nämlich immer verwendet worden, wenn es irgendwelche Nachrichten gab, die sich auf den Kaiser bezogen haben. Die Römer sind ja davon ausgegangen, dass ihre Kaiser göttlicher Abstammung sind. So verschiedene pragmatische Fragen, die sich da gestellt haben, wurden dann halt auch ein bisschen ausgeblendet. Also sie sind davon ausgegangen, dass ihre Kaiser göttlicher Abstammung sind. Und deshalb haben sie gesagt, dass eigentlich alle Nachrichten, die von diesem Kaiser kommen oder die diesen Kaiser betreffen, gute Nachrichten sind. Wörtlich Evangelium. Weil es sind ja in gewisser Weise göttliche Nachrichten. Und es galt insbesondere dann, wenn ein Thronfolger geboren worden ist oder wenn ein Kaiser den Thron bestiegen hat oder wenn ein Kaiser Land eingenommen hat für das Römische Reich. Diese Nachrichten insbesondere wurden als Evangelium bezeichnet. Und dieses Wort war den Menschen geläufig. Man hat zum Beispiel in Ephesus eine Steintafel gefunden, die stammt von aus dem Jahr 9 vor Christus, also zu einer Zeit, als das Neue Testament noch lange nicht geschrieben war. Und da hieß es, der Tag der Geburt des Gotteskaiser Augustus bedeutet für die Welt den Anfang des Evangeliums. Und jetzt stelle ich dem mal den allerersten Satz gegenüber im ältesten Buch des Neuen Testaments, dem Markus-Evangelium. Und ich lese jetzt beide mal im direkten Vergleich, damit man das schöner sieht. Also Ephesus, der Tag der Geburt des Gotteskaiser Augustus bedeutet für die Welt den Anfang des Evangeliums. Vers 1, Markus-Evangelium, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich finde, da wird schon so deutlich, dieser Satz im Markus-Evangelium, über den man so schnell hinwegliest, das wirkt halt wie, naja, irgendeinen Einleitungssatz musst du halt machen. Das ist so eine hochpolitische Aussage mit Sprengkraft. Was der Markus hier eigentlich sagt, ist, hey, nicht dieser Augustus ist der wahre Gott, sondern das ist das Evangelium vom wahren Sohn Gottes, nicht irgendeiner, der dort in Rom rumsitzt. Und dieser König, den Markus dort vorstellt und die anderen Evangelisten, das ist der komplette Gegenentwurf zu diesem König oder diesem Kaiser in Rom. Was die Leute eigentlich assoziiert haben mit diesem Wort Evangelium, das ist dieser ganze Glanz Roms, diese militärische Macht, diese Unterwerfung von Menschen. Wenn die Römer Völker unterworfen haben, dann haben die entweder sofort gekuscht oder die wurden alle der Reihe nach versklavt. Das war die Art und Weise, wie Rom das erledigt hat. Das haben die Menschen mit Evangelium verbunden. Und jetzt kommt Markus und die anderen Evangelisten um die Ecke und die zeigen uns einen König, der ist ein einfacher Zimmermann, der hat Tischgemeinschaft mit dem Abschaum der Gesellschaft, der wird hingerichtet wie irgendein Verbrecher, aber dieser König hat einen Herrschaftsanspruch, der nicht geringer ist als der des Kaisers von Rom, der ist eigentlich viel größer als der Herrschaftsanspruch dieses Kaisers. Und sein Reich ist anders als alles, was es irgendwo hier auf dieser Welt gibt. Jesus sagt, selig sind, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Jeder römische Kaiser hätte sich an die Stirn getippt, wenn er gehört hätte, dass das ist der Anspruch eines Königs. Nichts mit Macht, nichts mit Glanz, nichts mit Unterwerfung. Es ist ein völlig anderes Reich als alles hier in dieser Welt. Als Maria mit Jesus schwanger war, spricht sie eine Prophezeiung aus über die Herrschaft dieses Königs, den sie da in ihrem Bauch trägt. Und Maria sagt dort, jetzt hat es mir hier die Seite weggespult, genau, ist egal. Maria sagt dort, seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat die Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Ja, da geht's nicht darum, dass jetzt der König Jesus kommt und jetzt werden die Herzen rein und die Menschen werden sich bekehren und in die Gottesdienste gehen und alle werden am Ende in den Himmel kommen. Dieser Anspruch von Jesus, das hat eine konkrete Aussage für die Welt, in der wir hier und heute leben. Und Jesus macht auch selber nochmal wie so eine Art Regierungserklärung in Lukas 4, modern ausgesprochen. Dort heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um die Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und was Jesus uns lehrt, ist, dass dieses Evangelium, diese gute Botschaft, untrennbar verbunden ist mit diesem Reich Gottes, das so völlig anders ist als alles, was hier in der Welt gelebt und gelehrt und umgesetzt wird. Jesus spricht eigentlich das Stichwort Evangelium immer in Verbindung aus mit der Formulierung des Evangeliums vom Reich Gottes. Das gehört für Jesus untrennbar zusammen. Und dieses Reich Gottes, das ist, glaube ich, in den Stellen deutlich geworden, das ist mehr als einfach, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Reich Gottes, das ist die Herrschaft von Jesus über dein Leben, das ist deine Erlösung, das ist deine Zukunftsperspektive auf den Himmel, aber das ist auch die Fülle der Verheißungen für all dein ganzes Leben hier und heute schon. Und Reich Gottes ist der Anspruch, hier in diese Welt reinzuwirken, in all ihrem Zerbruch, in allem, was kaputt ist, in allem, was erst perfekt werden wird, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, aber schon hier und heute Geschmack für dieses Reich Gottes zu geben. Auch das ist der Anspruch vom Evangelium des Reiches Gottes. Für die Armen, für die Unterdrückten, für die Verachteten, für die Kranken. Und auch das gehört untrennbar zur guten Botschaft. Zur guten Botschaft gehört, dass du das geliebte Kind des Vaters im Himmel sein kannst. Aber es ist auch eine gute Botschaft für alle, die gemobbt werden in der Schule. Es ist eine gute Botschaft für alle, die nie von ihren Eltern gehört haben, du bist wertvoll. Es ist eine gute Botschaft für Menschen, die krank sind. Es ist eine gute Botschaft für alle, die nicht wissen, wovon sie sich morgen was zu essen kaufen sollen. Es ist eine gute Botschaft für die, die im Gefängnis sitzen, obwohl sie da nicht hingehören. Es ist eine gute Botschaft für die, die nicht dazugehören und am Rand stehen, weil man sie nicht lässt. Und es ist eine gute Botschaft für alle, die eine Sehnsucht haben, dass es was anderes geben muss, als dass am Ende immer die gewinnen, die am lautesten schreien, die am härtesten zuschlagen, die das meiste Geld haben. Und hier sagt König Jesus, es gibt was anderes. Das ist Teil der guten Botschaft. Und Jesus erachtet uns als würdig, Botschafter zu sein für dieses Reich. Jesus sieht uns als fähig an, diese Gerechtigkeit auszubreiten, dort, wo wir hingestellt sind. Und Jesus hat dich und mich rausgerufen, um mit ihm zusammen diese große Geschichte zu schreiben, die er hier auf dieser Welt schreiben möchte, auch schon vor seinem zweiten Kommen. Und das finde ich so abgefahren und auch das ist Teil der guten Botschaft. Und deshalb sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6. Oder deshalb sagt Jesus in Matthäus 4, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Weil ein glaubhafter Botschafter kannst du eigentlich nur sein, wenn dein Denken und dein Handeln und dein Reden dieses Reich Gottes widerspiegelt. So gut, wie wir das eben können und in der Bereitschaft, uns vom Heiligen Geist verändern zu lassen, in der Bereitschaft, einfach zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Aber ohne das können wir keine Botschafter für dieses Reich Gottes sein. Was bedeutet das also für uns, das Evangelium weiterzutragen, als ganz normale Leute in einer kleinen Gemeinde, die einen großen Gott haben? Und ich glaube, es geht nicht so sehr darum, dass wir als Vinja Dresden jetzt irgendwie die ganze Welt verändern müssen. Und wenn Gott das mit uns vorhat, dann nehme ich das auch dankbar aus seiner Hand. Aber das ist nicht sozusagen das Minimalziel. Aber worum es geht, ist zu sagen, hey, lasst uns viele kleine Dinge tun an vielen kleinen Orten, wo wir wirklich Salz und Licht sind, in Wort und Taten, überall dort, wo wir hingestellt sind. In unserer Nachbarschaft, auf Arbeit, auch in der Gemeinde, im Supermarkt, mit Freunden, in deiner Familie, wenn du Verwandtschaft hast, die Jesus noch nicht kennt. Evangelium weiterzutragen, das bedeutet, sich gebrauchen zu lassen als Kanal für das Wirken von Gott. Ich muss das alles nicht können, ich kann das auch alles gar nicht können, aber ich kann mich Gott zur Verfügung stellen. Ich kann sagen, das sind meine 5 Brote, das sind meine 2 Fische. Und ich weiß, da werden 5.000 nicht satt davon, aber Jesus, ich halte sie dir hin und ich traue dir das zu, dass du daraus machst, was immer du draus machen möchtest. Ich weiß, ich kann die Eheprobleme meines Nachbarns nicht lösen. Ich kann das nicht verändern, dass in meiner Firma Arbeitsplätze abgebaut werden und dass es meinen Kollegen trifft. Ich kann das nicht ändern, dass mein Kind in der Schule gemobbt wird oder zumindest nicht so ohne weiteres. Aber Jesus, ich kann mich in all diesen Situationen von dir gebrauchen lassen, damit du aus meinen 5 Broten und 2 Fischen mehr machen kannst, als jemals ich aus eigener Kraft könnte. Und dadurch können wir Menschen auch einen Geschmack geben von dieser völligen Andersartigkeit dieses Reiches Gottes mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner bedingungslosen Zuwendung an die, die zerbrochen sind, die verloren sind, an die, die keiner haben will. In unserem ganz persönlichen Leben, wir als ganze Gemeinde, in all unserer Unvollkommenheit, die wir auch haben dürfen, die wir auch nicht ändern könnten, wenn wir sie nicht haben dürften, aber so gut, wie es uns eben gelingt. Und 2020 ist ein Jahr, wo ich wirklich eine Sehnsucht habe, dass wir als Gemeinde einfach Schritte gehen, dass wir Dinge ausprobieren. Mich hat das so ermutigt, dass jetzt, als wir diese Tage hatten mit den Leuten von Vinyard Dach, Martin Bühlmann so erzählt hat von der Vinyard Bern, die ja doch immerhin auch 1500 Mitglieder hat, also ist keine ganz kleine Gemeinde. Und er so sagt, wenn er zurückdenkt an die 30 Jahre, die er die Gemeinde geleitet hat, das war irgendwie immer so, wir haben 10 Sachen ausprobiert und irgendwie 7 haben wir relativ schnell sein gelassen, weil wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. 2 waren so ganz okay, 1 hat wirklich eingeschlagen und da haben wir gesagt, hey komm, das ziehen wir durch. Aber er hat gesagt, lasst uns doch den Mut haben, Dinge auszuprobieren und das nicht jedes Mal als Katastrophe zu sehen, wenn wir halt merken, naja, hat jetzt halt nicht geklappt. Und in diesem Sinne wünsche ich mir einfach, hey, lasst uns Dinge ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Kindersachenbasar eine super Sache wird. Ich freue mich, wenn es so ist. Hey, aber wenn es am Ende nicht so toll wird und wir merken, vielleicht ist es nicht unser Ding, da werde ich mir jetzt nicht irgendwie abends mein Kopfkissen verprügeln vorm Einschlafen oder was auch immer. Hey, das darf einfach auch sein. Und lasst uns da 2020 wirklich auch von einfach auf Gott hören und gucken, was ist dran. Lasst uns wirklich Mut haben. Und es wird nicht das einzige Thema sein, dieses Out-Thema, aber lasst es uns doch zu einem Thema dieses Jahres machen. Wir haben Sehnsucht nach einer Gemeinde, die das Evangelium weiterträgt, die der Stadt und ihren Einwohnern dient und leicht für Menschen zugänglich ist, die keinen Glaubenshintergrund haben. Amen.